Vor der Predigt wollen wir gemeinsam aus der Bibel lesen und ich lese aus Haggai aus dem ersten Kapitel die Verse 2 bis 4, 7 bis 8 und 12 bis 15. So spricht der Herr Zebaoth, dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Hause baue. Und des Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt und dies Haus muss wüst stehen. So spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Da gehorchten Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Josua, der Sohn Josadaks, der hohe Priester, und alle übrigen vom Volk der Stimme des Herrn, ihres Gottes, und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, der beauftragt war mit der Botschaft des Herrn an das Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Josuas, des Sohnes Josadaks, des hohen Priesters, und den Geist aller übrigen vom Volk, dass sie kamen und arbeiteten am Hause des Herrn Zebaoth, ihres Gottes. Am 24. Tage des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Amen. Lieber Walter, Gottes Segen für diese Predigt.
Oh ja, ich habe ja hier Funk. Genau, sehr gut. Doppelt brauche ich. Vielen Dank für die nette Einladung und die Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass ich wieder bei euch hier Wächtersbach sein kann. Viele Grüße auch von der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Uns geht es auch sehr gut, auch wenn die Hitze uns allen etwas zu schaffen macht. Aber es gibt ein paar klimatisierte Räume und da ziehen sich dann die Studenten zurück. Auf einmal sind sie sehr gerne in der Bibliothek, weil die nämlich klimatisiert ist. Nicht zuletzt der Bücherwilden, aber auch der Studentenwilden. Und da wird jetzt fleißig gelernt. Ich habe hinten noch ein bisschen Infomaterial ausgelegt. Das dürft ihr euch gerne mitnehmen oder auch weitergeben. Vielleicht kennt ihr auch junge Leute, für die das interessant wäre. Es gibt auch so ein kleines Heftchen noch mit so einer Tüte dran. Da sind Sonnenblumenkerne drin. Und ich habe vorhin noch gegoogelt, man kann die noch pflanzen. Bis Mitte Juli kann man die noch pflanzen. Also im Blumentopf oder draußen. Ich habe auch schon ein paar gepflanzt und freue mich jetzt schon an den Sonnenblumen. Und dann denkt dran, die Sonnenblume, die dreht immer ihr Gesicht zur Sonne hin. Und so sollen wir uns nach Gott, nach Jesus immer ausrichten. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Botschaft, wenn man dann diese Sonnenblume ansieht. Die braucht diese Richtung zur Sonne hin, zur Lebensquelle. Heute Morgen oder heute Abend ist es jetzt ja schon, bin auch schon durch die Hitze verwirrt, soll es um das Buch Haggai gehen. Eigentlich ein sehr ungewöhnliches Buch und ich weiß gar nicht, ob ihr da überhaupt schon mal eine Predigt drüber gehört habt, denn das Buch gehört zu den kleinen Propheten, ist eines der letzten, was noch im Alten Testament steht, Haggai, Sacharja und Malachi. Und dann haben wir schon den Schluss des Alten Testamentes. Haggai, ein sehr herausforderndes, aber ich finde auch sehr ermutigendes Buch. Es geht nämlich um einen Neuanfang. Ein Neuanfang nach einer großen Katastrophe. Und zwar hatten die Babylonier das ganze Reich Israel erobert und weitgehend zerstört. Und das war im Jahr 587. Und dann kommt aber nach 70 Jahren ein neuer Herrscher. Schon 605 waren die ersten deportiert worden. Und 538 kommt dieser König an die Macht. Das ist Kyros der Große, Kyros der Zweite. Und dieser Kyros ist dann Begründer des Persischen Reiches. Und ich vergleiche den immer so ein bisschen mit dem antiken Gorbatschow. Denn der hat so den Völkern wieder die Freiheit ermöglicht. Ja? Nun hat er das nicht ganz uneigennützig getan, sondern er hat das vor allem gemacht, damit sie wieder in Frieden in ihre Länder zurückkehren können, damit es nicht so viele Aufstände gibt. Das war nämlich teuer, so ein Riesenreich zu beherrschen. Aber auch vor allem in ökonomischer Hinsicht, dass es wirtschaftlich besser ging. Denn wenn die zu Hause waren, dann fühlten sie sich wohler und dann haben sie ja auch für sich selbst gearbeitet. Und dann gab es wirtschaftlich einfach mehr, dann gab es auch höhere Steuern. Von daher war das von ihm eigentlich ganz kluge Politik, den Juden und anderen Völkern dann die Rückkehr zu ermöglichen. Und dieses Edikt, diesen Erlass von König Kyros, hier sieht man nochmal das ganze Persische Reich, hier, das ging also bis nach Indien und hier Ägypten, ganz Nordafrika und hier über Griechenland noch hinaus, ein riesiges Weltreich, wie es zuvor noch nicht bestanden hatte. Israel ist nur ganz klein, dann da unten sieht man kaum. Diesen Erlass von König Kyros, dass die Völker zurückkehren konnten, den finden wir am Anfang vom Esra-Buch und am Schluss vom Chronikbuch. Da ist es aufgeschrieben, dass der Geist des Herrn diesen Kyros erweckte. Der hat das also gar nicht aus freiem Antrieb gemacht, sondern letztlich hat Gott ihn so gelenkt. Gott hat die Fäden in der Hand gehalten und Gott hat diesen Kyros, diesen heidnischen König, gebraucht. Und das schreibt er selbst hier auf einem Tonzylinder. Wir haben diesen Tonzylinder heute im Britischen Museum. Und da ist also auf Keilschrift in den weichen Ton hineingedrückt mit so einer Ecke, mit einem Keil, dieser Erlass, den wir auch in der Bibel haben, in ähnlichen Worten und bringt also das zum Ausdruck, was den König Kyros angetrieben hat. Und da sagt er, ich bin Kyros, König der Welt, der große und gerechte Kyros. Meine Soldaten durchstreiften Babylon in Ruhe und Frieden. Ich verbot Belästigung und Terror in ganz Suma und Adad. In Babylon und an allen Städten bemühte ich mich um Frieden. Also, er war ein großer Weltherrscher. Er hat ein Riesenreich aufgebaut. Das ging nur durch Krieg. Das ging auch nur mit Blut. Aber er verkauft sich als der große Friedenskönig, als derjenige, der Frieden gebracht hat. Also ein Schelm, wer Böses denkt und Parallelen zu heute zieht, zu den größten, großen Herrschern und Tyrannen dieser Welt. Das ist nämlich auch einer von dieser Sorte. Und dann sagt er noch, ich gewährte allen Einwohnern die Freiheit, ihre eigenen Götter zu verehren. Ich verbot, Häuser zu zerstören und die Bewohner zu berauben. Ich rief die Bewohner dieser Gebiete zurück und ließ ihre zerstörten Häuser wieder aufbauen. Frieden und Ruhe brachte ich allen Menschen. Also er stellt sich als der große Wohltäter, als der Friedensbringer dar und hat auch anderen Völkern das erlaubt. Wie gesagt, nicht uneigennützig, aber Gott gebrauchte diesen Menschen und das ist so wunderbar, dass der sich in Gottes Plan einfügen muss und dass Gott diesen heidnischen König, der ja von seinen Göttern gerade geredet hat, gebraucht, um auch sein Volk Israel wieder zurückzubringen. Wenn wir jetzt allerdings in die biblischen Bücher hineinsehen, wo das beschrieben wird, Esra, Nehemia und auch Haggai und Zacharia, dann war das alles andere als überwältigend. Das war alles doch sehr bescheiden, sehr kümmerlich. Das waren nicht so Riesenzahlen, das waren ein paar Zehntausend, von denen wir lesen. Esra-Buch ist vielleicht so von 50.000 die Rede. Viele wohnten jetzt ja schon zwei, zum Teil drei Generationen in Babylon in diesen 70 Jahren und die fühlten sich wohl dort. Sie hatten es gut. Die Perser hatten ihnen jetzt größeren Freiraum geschenkt. Und warum zurückkehrten? Wer weiß, wie Israel aussah. Und das ganze Land war ja zerstört. Der Tempel war nicht mehr da. Was wollten sie wieder zurück? Und nur wenige hatten noch den alten Tempel gesehen in seiner alten Herrlichkeit. In Haggai 2, Vers 3 lesen wir, wer ist unter euch noch übrig, der dies Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Das waren gar nicht mehr viele, ein paar wenige alte Leute noch, die sich daran erinnerten. Und viele waren gar nicht mehr am Tempelbau interessiert. Ich habe das gerade schon beschrieben, die wohnten jetzt eigentlich relativ zufrieden, zwar viele hundert Kilometer verschleppt in Babylon, aber doch hatten sie Frieden, sie hatten sich etwas aufgebaut, sie hatten ihre eigenen Häuser, sie hatten ihre Familien dort. Was wollten sie wieder zurückkehren? Und in diese Zeit hinein, da sprechen diese beiden Propheten, Haggai und Zacharia, im Jahr 520, also hier 18 Jahre nach diesem Erlass von König Kyros, und fordern das Volk auf, richtige Prioritäten zu setzen. Das ist ja auch das Thema unserer Predigt. 538 war der Erlass, 536 kamen die ersten zurück, aber wie gesagt, gar nicht so viele. Und dann blieb die Arbeit am Tempel 16 Jahre liegen. Man gewöhnte sich an diese Ruine, man ging da jeden Tag vorbei zu seiner Arbeit, sah die große Ruine und hatte sich damit abgefunden. Das war nun mal so. Die lag seit Jahrzehnten da, 70 Jahre inzwischen. Und Haggai sagt, das ist nicht in Ordnung, sondern er fordert auf, setzt wieder neu die Prioritäten. Es kann nicht so sein, dass ihr am Haus Gottes vorbeigeht und selbst in euren eigenen schönen Häusern wohnt. Geht hinauf aufs Gebirge, holt Holz und baut das Haus. So fängt seine Botschaft an. Das soll mir angenehm sein und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. 16 Jahre hatten sie nichts mehr gemacht am Tempel. Sie hatten sich nur um ihre eigenen Häuser gekümmert. So wie die Schwaben sagen würde, schaffe, schaffe, Häusle baue. Jeder dreht sich um sich selbst, um sein eigenes Haus und Gott und seine Sache, die blieben links liegen. Setzt die richtigen Prioritäten. Dieses Volk spricht, so sagt er gleich in 1 Vers 2, die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus baue. Und dann lesen wir Vers 4, aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt. Und dieses Haus muss wüst dastehen. Und Haggai sagt, das passt nicht. Das passt nicht zusammen. Gottes Sache ist doch am allerwichtigsten. Gott und sein Reich, das soll doch an erster Stelle stehen. Und ihr baut immer weiter an euren Häusern und habt sogar alle schön vertäfelt. Also das ist nicht nur zweckmäßig, sondern da habt ihr ganz edles Holz herangekarrt, vielleicht Hölzer vom Libanon, da gab es gutes Nadelholz, das war ganz berühmt. Und ihr geht jeden Tag an dieser Ruine vorbei und denkt euch nichts Böses dabei. Geht hinauf aufs Gebirge, holt Holz, baut das Haus des Herrn. So fängt das Buch an, gleich im zweiten Vers. Also der Prophet Haggai ermutigt sie, dass sie wieder die richtigen Prioritäten setzen, dass sie wieder erkennen, worauf es ankommt. Und ich habe schon diese Worte aus der Bergpredigt uns gerade vor Augen gestellt. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird alles andere euch hinzufallen, sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 33. Und es ist schön dann zu sehen, dass dieses Volk sich dann tatsächlich aufmacht, dass es auf die Stimme Gottes hört, dass das nicht auf taube Ohren dringt. Sondern wir lesen dann, und der Herr erweckte den Geist. Gottes Geist ist wieder am Wirken. Auch nach dieser langen Zeit der Gefangenschaft, wo das Volk auch gar nicht wusste, ist Gott noch da oder nicht? Sonst war Gott im Tempel gegenwärtig. Da konnte man zu ihm rufen. Und dort wohnte er, auf der Bundeslade, zwischen den Cherubim. Dort hatte er gesagt, will er seinen Namen wohnen lassen. Dort war er ansprechbar. Dort im Tempel konnte man Kontakt zu ihm aufnehmen. Dort betete man zu Gott und wusste, dort befindet sich Gott. Dort ist er gegenwärtig, zwischen den Cherubim. Aber jetzt hunderte von Kilometern entfernt im babylonischen, jetzt persischen Reich, wo war Gott da? Der Tempel war zerstört, die Bundeslade war weg. Gott lässt sein Volk nicht im Stich. Und der Herr erweckte. Er arbeitet nicht nur an dem Kyros, an dem Perserkönig. Den hat er auch in seiner Hand. Den gebraucht er für seine Ziele, aber auch sein eigenes Volk. Der Herr erweckte den Geist von Haggai, von Zerubabel. Haggai war der Prophet, Zerubabel, das war ja noch ein Nachkomme von König David. Der stand eigentlich noch in dieser Verheißungslinie. Und wenn wir dann die Geschichte zum Neuen Testament fortführten, dann sehen wir, Zerubabel steht sogar im Geschlechtsregister Jesu. Matthäus 1, da wird sein Name wieder genannt. Und über David und Zerubabel geht die Linie weiter zu Jesus. Also Gottes Geschichte ist mit dem Exil, mit der Gefangenschaft nicht zu Ende. Es geht weiter. Gottes Geist arbeitet an seinem Volk. Er erweckt sich sein Volk, die Propheten, diesen politischen Anführer Zerubabel. Und am Ende des Buches bekommt der Zerubabel sogar noch eine extra Verheißung. In den letzten Versen. Und Gott sagt ihm, du bist mein Siegelring. Du bist mir etwas ganz, ganz Kostbares. Etwas Persönliches, etwas sehr Wertvolles. Also das mal der erste Punkt hier. Gott ermutigt sein Volk. Und wir lesen immer wieder Gottes Zuspruch. Seid getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth. Also Gott lässt sein Volk nicht im Stich und sagt nicht, jetzt müsst ihr mal weitermachen, das ist jetzt eure Sache, ich werde mir das mal jetzt von oben ansehen, sondern er steht ihnen bei, er unterstützt sie, er schafft den richtigen Rahmen, der Kyros unterstützt sie sogar finanziell. Das ist unglaublich, dass so ein heidnischer König den Tempelbau unterstützt. Und wir haben das sogar in diesem offiziellen Erlass auf diesem Tonzylinder gesehen, ja, dass er den Häuserbau subventioniert hat. Also das ist der eine Punkt. Lass dich von Gott zu neuen Prioritäten wieder herausfordern. Gib Gott in deinem Leben die erste Stelle. Trachte zuerst nach Gottes Reich. Setz wieder neu die Priorität. Und dann dieser zweite Punkt, der lässt sich gar nicht von diesem ersten trennen. Lass dich von Gott ermutigen. Denn dieses Buch, ich habe es gerade schon angedeutet, ist auch ein Buch der Ermutigung. Gerade haben wir schon gehört, ich bin mit euch, hieß es in 1 Vers 13 und auch in 2 Vers 4, zweimal. Und es heißt dann, fürchtet euch nicht, 2 Vers 5, seid getrost, alles Volk im Lande, 2 Vers 4. Und Gott verheißt seinen himmlischen Frieden, seinen Shalom. Ich will Frieden geben dieser Städte, spricht der Herr Zebaoth, 2 Vers 9. Also Gott erweckt sich seine Diener, den Nachkommen Davids, den Zerubabel, den politischen Anführer. Und der arbeitet mit dem geistlichen Anführer Hand in Hand. Das ist eigentlich sehr schön hier, dass diese beiden oft zusammen erwähnt werden. Ja, der Prophet Haggai, der im Jahr 520 von Gott diesen Auftrag bekommt, ja, wieder die richtigen Prioritäten zu setzen fürs Volk, aber auch das Volk zu ermutigen. Und er stellt ihm dann eben auch diesen politischen Anführer, den Serubabel, an die Seite. Und beide sind gehorsam. Beide lassen sich auf Gott ein. Beide lassen sich von Gott gebrauchen für seine Zwecke. Es ist ja eigentlich ein ganz kleines Buch, dieses Haggai-Buch. Ja, nur noch Obadja ist kürzer, aber dieses Buch Haggai besteht nur aus 2 Kapiteln mit insgesamt 38 Versen. Und wisst ihr was? 26 Mal heißt es in dem Buch, spricht der Herr oder so spricht der Herr. 26 von 38 Versen, also etwa 2 von 3 Versen, überall diese Ermutigung, dass Gott wieder spricht. Während des Exils schien er sich fast zurückgezogen zu haben. Man, ja, wusste nicht mehr, wo ist Gottes Stimme, redet Gott noch, der Tempel ist nicht mehr da. Und jetzt spricht er wieder. Das klingt für uns so lapidar, als ob das nichts Besonderes wäre. Aber 26 Mal wird das zum Ausdruck gebracht hier. Gott redet wieder. Er will mit seinem Volk zu tun haben. Er motiviert sie und er fordert sie heraus, richtige Prioritäten zu setzen. 26 Mal von 38 Versen. Und auch ständig dieser Ehrentitel, der Herr Schaden, oder Luther übersetzt, der Herr Zebaoth. Das heißt ja, Gott verfügt über alle Mächte, über alle Gewalten. Ihm ist nichts unmöglich. Auch in dieser trostlosen Situation, wo alles so wenig hoffnungsvoll aussah. Wie gesagt, die Grundsteinlegung des Tempels, das lag lange zurück. Das war schon 16 Jahre zurück. Und jetzt gibt es diesen neuen Impuls und jetzt geht es wieder neu weiter. Weiß nicht, wer von euch dieses Bild kennt und weiß, das ist hier eine Ruine, man sieht hier überall die Steine, hier ist noch etwas Aufrechtes. Hier, das ist später gekommen, das ist Martin Luther, ein Denkmal für Luther. Aber weiß jemand, was das für eine Ruine ist? Vielleicht haben es einige von euch schon gesehen. Ich habe schon mehrmals gesehen, in den 80er Jahren. Es ist in Sachsen, in Dresden. 2 Tipps. Wer hat einen Tipp? Welches Gebäude? Die Frauenkirche. Genau, das ist die Frauenkirche. So sah die aus. So sieht sie heute aus. Kleiner Unterschied, oder? Ganz kleiner Unterschied. Die ist am 13., 14. Februar, in dieser Nacht, zum 14. Februar 1945 zerstört worden, die Frauenkirche. Und so sah das Jahrzehnte aus. Und im Zuge der Wende, 89, also über 50 Jahre später, kam dieser Ruf aus Dresden, wie das genannt wurde, ein Pfarrer war das, Karl Ludwig Hoch, mit dem Ruf, die Frauenkirche wieder aufzubauen, sich nicht abzufinden mit dieser Ruine. Die hatten sich abgefunden, viele Leute kannten das gar nicht anders. Über 50 Jahre lag das so da. Und dann gab es große Spendenaktionen. Das Ganze hat 180 Millionen gekostet. 115 Millionen kamen durch Spenden rein, 65 Millionen durch den Freistaat Sachsen. Und 1993 war es dann soweit, ja, dass also diese Trümmer waren noch 17 Meter hoch, also höher als ein normales Haus. 8000 Teile gab es da, ein Riesenpuzzle, dass man diese ganzen Puzzlesteile wieder inventarisiert hat. Man hat das also mit Laser alles ausgemessen und hat dann das im Computer wieder zusammengesetzt. Und ihr seht bei der heutigen Frauenkirche überall noch so schwarze Steine zwischendrin. Das sind noch die originalen Steine. Ja, der Rest ist wieder aus neuem Elbsandstein rekonstruiert worden. Und diese 8000 Puzzleteile hat man wieder zusammengesetzt. Man hat ein großes Dachstück aus dem nördlichen Glockenturm gefunden. Der wog noch 95 Kilo. Der sogenannte Schmetterling, wie man den genannt hat. 1994 hat man den Grundstein gelegt, also ziemlich genau 50 Jahre später. Und 2004, fast 60 Jahre später, war dann die Hauptkuppel fertiggestellt. Das Erstaunliche war dann, dass man das alte Turmkreuz noch wiedergefunden hat. Da hatte man gar nicht mit gerechnet. Vieles war geschmolzen. Ich bin ja Organist und die ganze Orgel war auch geschmolzen. Großes Bleigießen da veranstaltet worden. Aber dieses vergoldete Turmkreuz ist noch gefunden worden. Und wenn ihr in die Frauenkirche geht, dann seht ihr noch das Original. Das hat man nicht wieder aufgestellt, sondern man hat ein neues Turmkreuz anfertigen lassen. Und das ist in Höhe von 91,24 Meter. Über 91 Meter Höhe ist das wieder draufgesetzt worden. Das hat ein Alan Smith gestaltet. Das ganze Turmkreuz ist 8 Meter hoch. Also schon wie ein ordentliches Haus, 8 Meter hoch. Und das war ein Londoner Kunstschmied. Und das Bewegende war, dass er Sohn eines britischen Bombers war. Sein Vater war mitverantwortlich für diesen Feuersturm, für diese Bombennacht, die man da auf Dresden hat losbrechen lassen. Und es gab dann in Großbritannien eine Stiftung, Dresden Trust hieß die, und die hat das finanziert. Das ist auch ein sehr starkes Zeugnis, ja, der Versöhnung wieder. Also ich wollte es noch hier als Veranschaulichung bringen, um zu zeigen, man kann sich mit einer Ruine abfinden, man kann aber auch wieder diese Impulse aufgreifen, geht hinauf, schlagt Holz, baut das Haus des Herrn und wieder Neues wagen, mutig sein, sich ermutigen lassen von Gott, so wie dieser Pfarrer das gemacht hat. Und das ist ganz, ist wirklich ein Wunder, dass die heute wieder erstanden ist, nach fast 60 Jahren. Also, setzt die richtigen Prioritäten, geht hinauf, holt Holz, baut das Haus des Herrn. Und das finde ich eine ungeheure Ermutigung, dass das damals so im Alten Testament möglich war, dass dieser zweite Tempel dann wieder gebaut worden ist. Aber dass das letztlich auch nicht das Allerwichtigste ist, dass das Gebäude nicht das Wichtigste ist, sondern dass es Gott um die richtigen Prioritäten ging. Es kann nicht angehen, dass wir uns nur um uns selbst reden und dass Gottes Sache wie eine Ruine daliegt. Dazu fordert uns das Buch auf, wieder innezuhalten, uns zu besinnen und die richtigen Prioritäten zu setzen. So wie Jesus das sagte, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch dann hinzufallen. Aber dann auch zu erleben, dass Gott uns ermutigt, dass er uns dabei nicht alleine lässt, dass er auch Mittel und Wege schenken kann. Alles wird euch zufallen. Er ermutigt uns, er schenkt uns seinen Geist, er befähigt uns mit Gaben beim Bau seiner Gemeinde. Und er fordert uns auf, uns einzusetzen beim Bau seines Reiches. Darauf liegt sein Segen, seine große Verheißung. Gott mit euch. Amen.